Wir haben kurz gebraucht, das Mikro anzukriegen, aber jetzt bin ich bereit. Wenn du zurückblickst auf dein Jahr 2023, kannst du sagen, da war die ganze Zeit ein Gott, der dich gesehen hat. 365 Tage lang. Das gesamte Jahr. Da war die ganze Zeit ein Gott, der gesehen hat, wie es dir geht und wie dein Leben gerade läuft. Ein Gott, der dich gesehen hat beim Lernen, beim Arbeiten, beim Schlafen, beim Telefonieren, beim Grübeln, beim Streiten, beim Lachen, beim Weinen. Der dich gesehen hat beim Vergeben, beim Zähneputzen, beim Filmeschauen, beim Festefeiern und allem, was wir so das ganze Jahr über tun. Die ganze Zeit über war da ein Gott, der dich gesehen hat, der seine Augen auf dich gerichtet hat. Glaubst du das? Möchtest du dem Glauben schenken? Ich habe neulich in einem Buch gelesen, die meisten Menschen rauschen durch ihren Tag ohne das Gefühl oder ohne das Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Und ganz egal, ob du dich jetzt Christ nennst oder nicht, ich glaube, wir finden uns alle darin wieder, dass wir manchmal durch unser Leben rauschen, durch unseren Alltag rauschen. Was, schon wieder ein Jahr vorbei? Schon wieder ein Silvestergottesdienst? Und ja, auch als Mensch, der sagt, ich glaube, dass es da einen Gott gibt, würde ich sagen, wenn ich so auf mein Jahr zurückblicke, gibt es da viele Momente, wo ich mir dessen nicht klar bewusst war. Da ist ein Gott, der seine Augen auf mich gerichtet hat. Ein Gott, in dessen Gegenwart ich lebe. Ich glaube, es ist uns oft oder sehr oft oder vielleicht auch zu oft nicht bewusst, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und der es gut mit mir meint. Wir haben in unserer Gemeinde die Tradition, am Jahresende nochmal über die Jahreslosung zu predigen, die jetzt gerade vorbei ist. Jahreslosung ist so eine Sache, es gibt für jedes Jahr ein Los, das über dem ganzen Jahr steht, also ein Bibelvers, und den haben wir traditionell hier auch an der Wand hängen. Und dieser Vers heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und heute ist die Frage, kannst du das quasi wie eine Unterschrift setzen unter das vergangene Jahr? Und dazu gucken wir noch einmal in die Geschichte, wo dieser Satz herkommt. Und vielleicht haben manche diese Predigt gehört vor ungefähr einem Jahr. Ich weiß nicht mehr, wer von euch da war. Aber vielleicht kommt bei dem einen oder anderen eine Erinnerung an die Geschichte. Wir gucken in die Geschichte von Hagar und Sarah und Abraham. Hagar war eine junge Frau, eine einfache Magd. Und sie lebte zunächst nicht in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Für Hagar kam es absolut überraschend, dass es da einen Gott gibt, der sie sieht. Dass der Gott, von dem wir in der Bibel lesen, sich tatsächlich für sie ganz persönlich interessiert. Hagar heißt sie und das bedeutet die Fremde. Und in der Fremde lebt Hagar, als Magd bei Sarah und bei Abraham. Hagar ist eine Frau, der wir begegnen, als sie mit ihrem Leben total am Ende ist. Sie wurde gedemütigt von ihrer Herrin Sarah und daraufhin ist es fast zum Überlaufen gekommen und sie ist geflohen in die Wüste. Sie läuft davon und sie hat weder Plan noch Ziel. Sie weiß nicht, wo es für sie jetzt hingehen soll. Hauptsache weg. Hauptsache raus aus der Situation, wo sie gerade ist und wo sie so gedemütigt und geschmäht wurde. Und sie ist in dieser Wüste und dort kommt sie an einen Brunnen. Und normalerweise sind Brunnen in der Wüste immer ein Ort der Hoffnung. Das können wir uns gut vorstellen, wenn man in der Wüste unterwegs ist und da ist jetzt ein Brunnen, wo es frisches Wasser gibt, ist das gut, ist das lebensrettend, lebensspendend. Für Hagar ist es aber eigentlich nur ein Zwischenstopp auf dem Weg, keine Ahnung wohin. Und dort, an diesem Punkt, wo Hagar in der Wüste ist und wo sie nicht weiter weiß, da begegnet ihr Gott. Und das Schöne ist, wenn wir in die Geschichte reinschauen, wenn wir die lesen in der Bibel, im Mosebuch, dann lesen wir nicht, dass dieser Gott ein Gott ist, der von oben herabschaut auf Hagar und auf ihr Leben und guckt, was sie da so tut oder auch nicht tut, sondern Gott erscheint ihr in der Form eines Engels und er spricht sie an und er sagt zu ihr, Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Und ich habe mir beim Vorbereiten gedacht, das ist eine richtig gute Frage auch für so ein Jahresende und ein Jahresanfang. Woher kommst du und wohin gehst du? Was war und was liegt vor dir? Was hat dich geprägt? Was lässt du zurück? Was lässt du los? Und auf was lässt du dich ein im nächsten Jahr? Bei Hagar liegt die Antwort auf die erste Frage auf der Hand. Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarah. Wohin sie aber will, weiß sie nicht. Sie will halt einfach nur weg. Wie ist die Vorgeschichte? Das ist ja wichtig zu wissen, warum ist Hagar in die Wüste geflohen? Was hat sie dazu gebracht, in die Wüste zu laufen? Wir wissen von dem Alten Testament, dass Gott Geschichte schreiben möchte. Und Gott beruft sich Menschen. Und Gott zeigt sich Abraham. Eine sehr bekannte Geschichte aus dem Alten Testament. Er zeigt sich Abraham und Sarah als Gott Jahwe. Und in seinem Auftrag, in Gottes Auftrag, sind Sarah und Abraham aufgebrochen aus dem Land Ur in Chaldäa. Aber Sarah war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Dieser Satz steht über dem Leben von Sarah und Abraham. Wie so ein Demaklos, wie heißt es? Damokles? Schwert, genau. Das ist so das, was über ihnen schwebt. Ja, man weiß nicht, wann kommt das zum Platzen. Wie lange geht das gut? Wie lange wird es noch dauern, bis das, was Gott ihnen versprochen hat, passieren wird? Sarah war unfruchtbar und hatte keine Kinder. So steht es in der Bibel. Sie war eine bildhübsche Frau. Und Gott hat Abraham und Sarah viele, viele Nachkommen versprochen. Abraham soll der Stammhalter eines großen Volkes werden. Die beiden werden aber immer älter und bleiben kinderlos. Und deshalb sucht Sarah nach einer eigenen Möglichkeit, um doch noch einen Stammhalter zu bekommen. Sie macht ihrem Mann den Vorschlag, mit der Magd Hagar zu schlafen, damit diese ein Kind bekommen kann, das sie dann aufziehen und das zu ihnen gehört, das zu Sarah und zu Abraham gehört. Hagar wird dann nicht groß gefragt, ob sie einverstanden ist, sondern der 85-jährige Abraham schläft mit ihr und Hagar wird schwanger. Das hört sich für uns wahrscheinlich noch befremdlicher an, als es für sie damals war, weil es damals dieses System von Leihmutterschaft gab. Das war gesellschaftlich anerkannter, als wir das heute kennen. Und doch ist es ein Weg, den sich Sarah überlegt hat, wie sie jetzt zu dieser Verheißung kommt, die Gott ihr versprochen hat. Hagar wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Und durch diese Schwangerschaft von Hagar verändert sich jetzt das soziale Gefüge in dieser Dreierkonstellation von Hagar, Sarah und Abraham. Hagar, die bisher nur die Magd war, schaut hochmütig auf ihre Herrin herab, auf Sarah, weil sie ist jetzt diejenige, die schwanger ist und die ein Kind bekommt. Und Sarah, können wir uns gut vorstellen, der gefällt es nicht, dass sie jetzt plötzlich in dieser minderwertigen Rolle ist. Und je länger Hagar schwanger ist, desto neidischer wird Sarah auf ihre Magd. Die Konflikte verschärfen sich und letztendlich geht Sarah zu ihrem Mann Abraham und spricht mit ihm darüber und sie beschwert sich. Und was sagt Abraham? Er sagt, sie ist dein Eigentum. Ich lasse dir freie Hand, mach du mit deiner Magd, was du tun möchtest. Und damit sind die Rollen ziemlich klar. Hagar ist diejenige, die ihrer Position verwiesen wird. Sie ist die Magd, sie hat hier nichts zu melden. Abraham ist ein bisschen der sich hier raushält. Sarah, es ist deine Magd und Sarah ist diejenige, die hier Entscheidungen treffen darf. Das ist also die Vorgeschichte, warum Hagar in die Wüste flieht. Zurück also zu Hagar, die in der Wüste sitzt, die verzweifelt ist, verbittert, nicht weiß, wo es für sie hingehen soll. In diesem Moment, wo sie keinen Weg mehr sieht, da spricht Gott zu ihr. Und das erst Besondere an dieser Situation ist, Hagar wird von Gott beim Namen genannt. Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Sie wird mit Namen angesprochen. Und das heißt, Hagar ist nicht nur irgendeine Nummer, sie ist nicht nur irgendeine Magd aus dem Alten Testament, sondern sie ist ein Mensch, der von Gott gesehen ist und von Gott beim Namen genannt wird. Hagar ist die erste Frau im Alten Testament, die Gott mit Namen anspricht. Also es ist auch eine besondere Stelle, was man vielleicht so gar nicht weiß. Abraham und Sarah lesen wir zumindest nicht, dass sie Hagar beim Namen nennen. Da ist immer von der Magd die Rede. Gott ist aber ein Gott, der deinen Namen kennt. Und auch das dürfen wir wissen, wenn wir uns mit diesem Vers beschäftigen, den Hagar ausgesprochen hat: Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Gott, der das ganze Jahr da war, der dein Leben gesehen hat, das ganze Jahr, ist auch ein Gott, der deinen Namen kennt. Und er wollte, dass es dich gibt. Hagar ist die erste Frau, die von einem Boten Gottes nach ihrem Ergehen gefragt wird. Sie wird beim Namen genannt und sie wird nach ihrem Ergehen gefragt. Und Hagar, verständlicherweise, ist davon berührt. Da ist ein Gott, der sich für mich interessiert, der meinen Namen kennt und der mich fragt, wie es mir geht, wohin ich gehe, was ich mit meinem Leben vorhabe, der auch in meine Not herabkommt, der eben nicht von ferne zu mir spricht, sondern der in dieser Gestalt eines Engels ihr gegenübertritt. Und sie ist davon berührt und gewertschätzt. Und ich weiß nicht, was dein Jahr 2023 so gebracht hat. Vielleicht kannst du da auch irgendwo mitgehen bei dem, was Hagar hier erlebt, weil sie ist in einer wirklich schwierigen Situation. Ja, verschiedene Leute in dieser Dreierkonstellation haben sich vielleicht nicht ganz so gut verhalten. Auch Hagar war ja hochmütig. Und doch ist sie in einer Situation, wo sie nicht weiter weiß. Und das dürfen wir sehen. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, vielleicht auch von den letzten Monaten, dass es Situationen gab, wo du dachtest, wie geht's hier weiter? Welche Entscheidungen sind gut zu treffen für mein Leben? Woher komme ich und wohin will ich mit meinem Leben? Und glaube ich, dass es da einen Gott gibt, der seinen Blick auf mich gerichtet hat? Und wenn dich das anspricht, diese Situation von Hagar, dann möchte ich dir zusprechen, dass es auch in deinem Leben einen Gott gibt, der dich sieht. Dass es einen Gott gibt, der dich beim Namen nennt und der sich für dich interessiert. Und dann ist diese Geschichte von Hagar vielleicht eine Mutmachgeschichte für dich. Eine Ermutigung darin, dass es sich vielleicht lohnt, seinen Blick mal auf Gott zu richten und ihn zu fragen, wer er ist, der dich beim Namen nennt. Wer er ist, der in unsere Welt kommt, bei Hagar eben in dieser Form eines Engels. Jetzt haben wir es gerade an Weihnachten gefeiert, in der Gestalt eines Kindes, als Mensch kommt er in unsere Welt, weil er Interesse an uns hat. Und ich möchte dir Mut machen, nach diesem Gott zu fragen und sich nach ihm auszustrecken oder dich weiter nach ihm auszustrecken. Vielleicht hast du angefangen, nach ihm zu fragen im letzten Jahr und möchtest mehr wissen und tiefer gehen, ihn mehr begreifen. Oder du bist auf dem Weg mit Jesus und du möchtest ihn noch mehr kennenlernen. Ich mache dir Mut, diesem Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, Glauben zu schenken und ihn auch mit in dein nächstes Jahr zu nehmen. In der Begegnung mit Gott gibt Gott Hagar zwei Dinge mit auf den Weg. Hagar bekommt eine Aufforderung. Und zwar wird zu ihr gesagt, geh zurück zu deiner Herrin, bleibe ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Und wenn wir das so hören, könnte man sagen, boah, ist das so ein guter Rat an die Hagar, dass sie zurückgehen soll in diese Situation, wo sie irgendwie auch gemobbt wurde, wo sie sich nicht wohlgefühlt hat. Wir müssen aber gleichzeitig auch sehen, es ist ihre einzige Chance, das Kind zu bekommen und es als legitimen Sohn Abrahams aufziehen zu können. Hagar entscheidet sich, dieser Aufforderung zu folgen und sie kehrt tatsächlich zurück zu Sarah und zu Abraham. Und meine Frage an dich heute Abend ist, gibt es eine Aufgabe, eine Herausforderung, einen Auftrag, den Gott dir gibt? Und vielleicht auch etwas, wo du sagst, oh, eigentlich hört sich das erstmal gar nicht so gut an, wie bei Hagar zurückzugehen in eine Situation, die sich eigentlich gar nicht so gut anfühlt oder vielleicht erstmal gar nicht so rosig aussieht. Vielleicht etwas, das dir unpassend oder vielleicht auch unverschämt vorkommt. Ich kann von mir sagen, ich weiß, dass Gott mir gerade immer wieder eine Aufforderung gibt, die Aufforderung, bei ihm zu sein. Und auch da denke ich manchmal, es wäre einfacher zu tun, als zu sein. Vielleicht kennst du das auch, manchmal ist es einfacher zu handeln, statt in die Stille und in die Ruhe zu kommen und zu seinen Gedanken ausgeliefert zu sein. Und ich würde sagen, Gott hat noch ein bisschen eins draufgesetzt. Sein Auftrag an mich ist, dass ich ihn anschauen soll. Und ich habe dann immer dieses Bild vor Augen, wenn ich jetzt Gott anschaue, wenn ich ihm in die Augen schaue oder wenn ich auch ihn mich anschauen lasse, dann kann ich nicht auf das gucken, was da drumherum ist. Ja, das kennst du vielleicht auch, wenn du mit jemandem im Gespräch bist, dann kannst du nicht gucken, was machen die anderen hier gerade noch. Ja, wenn du dich wirklich auf deinen Gesprächspartner konzentrieren und fokussieren möchtest, wenn du ganz da sein willst und präsent sein willst. Ich weiß aber, dass Gott mir das gerade immer wieder sagt. Sei bei mir, sei in meiner Gegenwart, schau auf mich. Und ich denke, oh, ich möchte doch gerne hier noch für die Gemeinde und da meine Beziehungen. Außerdem will ich doch eine Wohnung suchen und es gibt so viel, was ich machen könnte und will. Und soll ich jetzt wirklich einfach nur sein? Und auch da könnte ich sagen, boah, das hört sich irgendwie nicht so gewinnbringend an, aber wahrscheinlich, wenn Gott es sagt, wird es richtig sein. Gibt es sowas in deinem Leben, wo du sagst, das ist Gottes Auftrag für mich? Und vielleicht widerstrebt es mir. Ich glaube, dass Hagar nicht freudestrahlend zurück zu Sarah und Abraham gegangen ist. Es war sehr gehorsam. Und sie ist mit einer anderen Gewissheit hingegangen, weil sie ab da wusste, was sie vorher nicht wusste. Da ist ein Gott, der mich sieht. Da ist ein Gott, der mit mir in dieser Situation ist, der da ist, der mir auch die Fähigkeit gibt, in dieser Situation zu leben, zu handeln. Jesus hat mir aufgetragen zu sein und ich glaube, dass ich das auch ins nächste Jahr mit reinnehmen darf und soll. Meine Frage an dich ist, gibt es etwas, was er dir aufträgt, was er dir ans Herz legt, was für dich dran ist? Vielleicht etwas, was 2023 auch schon dran war. Vielleicht aber auch etwas, was ganz neu ist für das nächste Jahr. Hagar bekommt einen Auftrag, Hagar bekommt aber auch eine Verheißung. Ihr wird gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich sein, dass man sie nicht zählen kann. Also sie kriegt eine ähnliche Verheißung wie auch Abraham und Sarah. Und damit sie diese Verheißung nicht vergisst, soll sie ihren Sohn Ismael nennen. Und dieser Name bedeutet, Gott hat gehört. Gott hat sie gehört, gesehen und gehört. Er hat wahrgenommen, wie es Hagar geht in ihrem Leben. Und wir wissen von Hagar, sie ist Magd. Das heißt, sie lebt in dieser Knecht-Magd-Rolle, ohne große Rechte. Über ihren Sohn Ismael heißt es aber, er wird ein Wildesel sein, frei und unzähmbar. Also gerade das Gegenteil von ihrer Situation, die sie kennt und in die sie auch zurückgehen wird. Eine Verheißung. Ein Versprechen, eine Zusage für Hagars Zukunft bekommt sie. Und in der Bibel finden wir viele verschiedene Verheißungen. Aussagen, die wir alle in Anspruch nehmen dürfen. Sowas wie, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Oder sowas wie, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Oder so etwas wie, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das sind alles Zusagen, die wir in der Bibel lesen, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Vielleicht gibt es aber auch etwas, das Gott dir persönlich sagt, das Gott dir persönlich zuspricht. Und auch da vielleicht etwas aus dem jetzigen Jahr, was du mitnehmen darfst oder etwas, was dich vielleicht auch heute Abend ganz neu bewegt und berührt, wo du sagst, ja, doch, ich glaube, dass es da diesen Gott gibt, der mich sieht und der auch Gutes für mein Leben verheißt. Auch da wieder ein persönliches Beispiel von mir. Ich weiß, dass Gott mir vor ziemlich genau einem Jahr im Januar gesagt hat, dass aus meinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Das ist ein Bibelvers aus dem Johannesevangelium und mir war ganz klar, das spricht Gott mir jetzt zu. Auch das gibt es. So ganz klare Momente, wo wir wissen, das ist jetzt das, was Gott mir ganz persönlich sagt. Das kann durch eine andere Person sein, die dir sowas zuspricht. Das kann sein durch einen Bibelvers, den du liest, wo du merkst, der trifft mich gerade ganz persönlich, der wird mir irgendwie wichtig, der spricht mich gerade an. oder vielleicht auch durch einen Gedanken, den du bekommst, wo du weißt, das dürfte dementsprechen, was über Gott in der Bibel steht. Nach dieser Begegnung, wo Hagar Gott begegnet, dem Engel Gottes, wo sich Gott ihr zeigt, wo er ihr Verheißung und Auftrag gibt, da sagt sie, El Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der nicht übersieht, ein Gott, der auf mich sieht, ein Gott, der nach mir sieht, ein Gott, der mich ansieht, der mir Ansehen gibt. Und dieses Gesehensein verändert ganz viel im Leben von Hagar. Es gibt ihr so viel Kraft, dass sie ermutigt, diesen Weg zurückgehen kann zu Sarah und Abraham. Eigentlich hat sich in ihrer Situation nichts verändert. Sie geht zu den gleichen Menschen zurück. Sie ist immer noch schwanger. Sarah ist immer noch nicht schwanger. Und doch ist alles anders. Das Setting hat sich nicht geändert, aber das Wissen, Gott ist da. Gott geht mit. Und diese Entdeckung dürfen wir auch heute machen, weil Gott der gleiche ist. Der Gott, von dem wir lesen in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, den können wir auch noch heute genau so kennenlernen. Und er spricht auch noch ganz genau so heute in unser Leben. Und vielleicht wird dadurch nicht alles neu und leicht, aber auch wir können diese Gewissheit haben, da ist dieser Gott, der mit uns geht. Auch in das nächste Jahr. Auch bei dem, was nächstes Jahr bei dir persönlich ansteht. Und Hagars Geschichte ist auf der einen Seite eine Geschichte über ein ganzes Volk und auf der anderen Seite aber auch etwas sehr Persönliches. Es ist ihre Familiengeschichte, ihr Kind, ihr Mann, mit dem sie gezeugt hat, später ein Halbbruder. Und die Geschichte geht weiter. Und Hagar erlebt Schönes und Schweres. Sie erlebt, Gott ist da und es wird trotzdem nicht alles einfach. Sie erlebt Tiefpunkte und die Gewissheit, da ist ein Gott, der mich sieht. Sie erlebt Ermutigung, Verheißung und Perspektive für ihr Leben. Und wahrscheinlich würde sie am Ende sagen, Gott ist da im Guten und im Schweren, im Herausfordernden. Und gerade da hat sie auch diese Gottesbegegnung an diesem Tiefpunkt. Aber Gott ist auch da, wo wir Gutes erleben dürfen. Und ich möchte uns jetzt einen Moment Zeit geben, was eben schon gespoilert wurde, eine Zeit zum Reflektieren über dein persönliches Jahr 2023 und das, was vor dir liegt. Und genau mit diesen Punkten, die wir jetzt gerade hatten. Gibt es einen Auftrag, den Gott dir gibt? So etwas wie sei in meiner Gegenwart, lerne mich kennen, diene mir, liebe mich. Welche Verheißung macht dir Mut für das kommende Jahr? Gibt es da einen Bibelvers, etwas von dem, was ich vorhin gesagt habe, oder brennt dir vielleicht was anderes auf dem Herzen? Wird dir gerade irgendwas wichtig? Du bist ein Gott, der mich sieht. Möchtest du das wie eine Unterschrift unter das vergangene Jahr setzen und sagen, ja, ich möchte das glauben, ganz egal, wie viel oder wenig ich bisher in meinem Leben von Gott weiß. Aber ja, doch, ich möchte das anerkennen, dass es da einen Gott gibt, der mich sehen kann, der Interesse an mir hat. Und wir wollen nachher, nach dieser Zeit der Reflexion, gemeinsam das Abendmahl feiern. Einfach als Gelegenheit zum Jahresende auch zu sagen, ja, ich möchte dieses Jahr mit Gott abschließen. Auch das, was vielleicht nicht gut war, mir vergeben lassen. Gottes Liebe, seine Gnade in Anspruch nehmen. Dazu bist du nachher eingeladen und deswegen der Punkt, für welche Beziehungen bist du dankbar und gibt es etwas, das du zum Jahresende ins Reine bringen möchtest? Gibt es etwas, was du loslassen willst, wo du sagen willst, das will ich nicht mitnehmen ins neue Jahr? Das darf Gott mir nehmen und mich da wieder frei werden lassen. Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Unzufriedenheit. Und stattdessen seine Gnade, seine Liebe in Anspruch zu nehmen. Und der Frederik wird uns jetzt ein bisschen Musik anmachen. Und wir haben so ungefähr 15 Minuten Zeit, uns jetzt diesen Fragen zu widmen. Alle Fragen findet ihr hinten auf den Zetteln drauf. Die liegen auf dem Bistrotisch und links und rechts bei der Sofaecke. Ihr könnt euch aufs Sofa setzen oder wieder auf eurem Platz Also der Raum darf genutzt werden und in der Viertelstunde kriegt er dann mit, wenn es hier weitergeht. So gegen 19 Uhr.